Herzlich willkommen bei Sehr, sehr Serien, dem Serienpodcast vom Seriencamp mit Warden Gerhard Meyer und Psychohistoriker Christopher Büchele.
Hallo und herzlich willkommen.
Heute geht's, lieber Gerhard, unsere Vorstellung sagt's eigentlich schon, ich nehme mal so viel vorweg, die Zukunft des Fernsehens.
Das hast du dir aber schön zurecht gedrechselt schon mal im Vorfeld. Dem stimme ich zu, ja. Also das ist die Zukunft des Fernsehens, die Zukunft des seriellen Fernsehens.
Und es handelt sich um
Trommelwirbel, ihr habt es natürlich gesehen, weil ihr draufgeklickt habt. Es handelt sich um Foundation, eine Science-Fiction-Serie und Science-Fiction-Serie im eigentlichen Sinn, die auf Apple TV Plus zu sehen ist.
Und zwar idealerweise ab heute.
Ist jetzt für Leute, die sich später die Serie anhören, natürlich ein bisschen schwierig. Startet Ende September, am 24. September.
Vorher darf man noch nichts drüber sagen.
Ja.
Also gehe ich davon aus, dass ihr uns genau jetzt hört, wo man es hören darf.
Wo sollen wir anfangen? Ich meine, Foundation, ich fange mal vielleicht an einer Stelle an.
Bei dir als 13-jährigen Jungen möchte ich anfangen.
Bei mir als 13-jährigen Jungen, das. Foundation ist eine Science-Fiction-Reihe des großen Autors Isaac Asimov, die sich über unheimlich viele Romane hinwegzieht. Die erste Sammlung oder das erste Buch aus dieser Reihe, das auch Foundation heißt, ist eigentlich eine Ansammlung von Kurzgeschichten, die Asimov ab dem Jahr 1942 geschrieben hat, während er in der Naval Werft in Philadelphia gearbeitet hat. Sozusagen abends hat er dann in seinem Kabuff diese Geschichte geschrieben. Der Brückenschlag zu mir als 13-Jährigen, ich habe das gelesen als 13-Jähriger, das erste Buch, das eben endet mit einer riesigen Abhandlung über die Psychohistorik oder die Psychohysterie.
Historie. Aber Psychohysterie finde ich an der Stelle auch schon wieder sehr schön.
Eine Wissenschaft, die Isaac Asimov erfunden hat für dieses Werk, für dieses Buch. Und ich glaube, wir werden an späterer Stelle noch ein, zwei Mal darauf zurückkommen, weil das, was hier geschieht, ist eine unheimlich starke Vermengung von Wissenschaft und Science Fiction. Also das ist eigentlich Science Fiction im eigentlichen Sinn. Heute scheint mein Lieblingswort im eigentlichen Sinn zu sein. Mhm. Interessanterweise eine Wissenschaft, die im Jahr 2003 wirklich Wissenschaft geworden ist, unter einem leicht anderen Namen.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Hast du recherchiert?
Weiß ich zufällig, weil mich das Feld unheimlich interessiert und ich einem von den Autoren gefolgt bin. Der Name ist ein bisschen seltsam. Clio Dynamik.
Okay, das Ganze. Die macht quasi mit mathematischen Berechnungen, versucht die herauszufinden, wie gewisse Entwicklungen werden.
Um was es hier geht, ist sozusagen Ökonomie, Makroökonomie, Makrosoziologie, Geschichte zu nehmen, Anthropologie zu nehmen und daraus sozusagen den großen Blick zu wagen. Was für Veränderungen geschehen in der menschlichen Geschichte? Was für Veränderungen hat das auf Gesellschaftsformen?
Aber nach vorne, ne?
Genau, nach vorne gerichtet. Also sozusagen das zu betrachten, was vergangen ist, sich große Ereignisse herauszupicken, die einschneidende Veränderungen geführt haben und herauszufinden, ob es Formeln gibt, Berechnungen, die es ermöglichen, in die Zukunft ähnliche Ereignisse zu berechnen.
Wobei man sagen muss, dass das grundsätzlich natürlich, ich bin ja studierter Hysteriker.
Hysteriker.
Ich bin studierter Hysteriker. Es ist natürlich das Grundprinzip der historischen Wissenschaften, nach hinten zu gucken und zu schauen, was sagt uns das für jetzt oder für die Zukunft aus. Nur nicht, ich glaube, so mathematisch genau und so mathematisch genau berechnet, wie es jetzt eben ist.
Also hier geht es natürlich stark um Statistik, statistische Elemente und ich meine, wir nehmen jetzt ein bisschen vorweg, um was es in Foundation geht, aber für mich damals als 13-Jähriger, ich hatte das gelesen und dann ist am Schluss eben so ein Anhang, in dem Asimov seine Version der Psychohistorie erläutert Und ich habe das damals gelesen, habe die Hälfte nur verstanden, aber wollte es studieren. Geschichte hat mich immer interessiert. Ich konnte gar nicht erwarten, dass es in der Schule sich endlich Geschichte lernt, weil es irgendwie, glaube ich, ab der 8. bei uns damals erst dazu kam. Und ich habe damals ewig lang meine Eltern genervt.
Geschichtsunterricht gefragt, so, wann fangen wir jetzt endlich mit der Psychohistorie
an? Für mich war dieses immer, also dieses, so den großen Blick und dieses Zukünftige, das hat mich fasziniert. Ich habe meine Eltern ewig genervt, dass ich das studieren will. Und da wurde dann irgendwann mir gesagt, so, du, das gibt's zwei gar nicht. Also als meine Eltern irgendwann mal nachgeforscht haben, so, nee, das gibt's nicht, Bur.
Also ich habe tatsächlich auch versucht, irgendwann im letzten Jahr, als die Serie angekündigt worden ist, die Foundation-Trilogie zu lesen, habe es aber auch nicht verstanden alles. Also es ist ein Brocken, muss man dazu sagen, aus heutiger Sicht. Ein Brocken, von dem, glaube ich, viele, du wahrscheinlich eingeschlossen, gedacht haben, der lässt sich nicht so ohne weiteres auf Zelluloid oder ins Fernsehen bannen oder verbannen. Und ich muss sagen, es sieht so aus, dass man sich die große Leinwand wünscht und es sieht so gut aus, dass man Denis Villeneuve für seinen Dune nur alles Gute wünschen kann.
Also das, was wir jetzt mal kurz, was wir vielleicht noch kurz einschieben können, ist, um was es eigentlich geht. Weil ich glaube, das ist das, was wir bis jetzt ein bisschen umschifft haben.
Das Land, dass es geil ausschaut.
Wir versuchen, so wenig wie möglich vorwegzunehmen, aber ich glaube, das ist das, was man auch weiß, wenn man den Blurb liest, der auf der Rückseite, also diese Kurzzusammenfassung, die auf der Rückseite eines Buches steht, also so eine Art Klappentext-Zusammenfassung wollen wir nur abliefern. Also mal
gut drin.
Es gibt ein galaktisches Empire, das sich über 30.000 Jahre hinweg in alle Ecken der Galaxie erstreckt hat und über alles herrscht und alles regelt und reguliert.
Verkörpert von drei Kaisern in verschiedenen Altersformen im Prinzip. Die morgendliche Ausprägung, die Mittagsausprägung und die Abendausprägung, wenn man so will. Kind, junger Mann, alter Mann, jeweils Klone voneinander.
Ja, die gemeinsam herrschen. Aber tiefer würde ich gar nicht eingehen. Jedenfalls haben wir nur jetzt eine Person, die anhand eines komplexen wissenschaftlichen Modells der Psychohistorie eben herausgefunden hat, dass diese Stabilität, die geherrscht hat für tausende von Jahren, nun kollabieren wird, weil Ereignisse in Gang gesetzt werden, die das nicht verhindern können. Und das, was hier sozusagen dahinter liegt, ist diese Idee, dass jede Zivilisation irgendwann mal ein aufsteigt, einen Höhepunkt hat und wieder zerfallen wird und hier auf der größtmöglichen Ebene gedacht, was ist, wenn dieses Imperium, diese Hegemonialkraft galaktischen Ausmaßes ist und wieder in sich zusammenfällt. Der Mann, der diese These hervorbringt, wird als Ketzer angeklagt, weil er natürlich ihm unterstellt wird, er unterwandert die Stabilität des Imperiums. Und das wiederum setzt eine Reihe von Ereignissen in Gang, denen wir jetzt folgen, aus verschiedenen Perspektiven. Und ich glaube, recht viel mehr würde ich fast gar nicht erzählen. Oder
doch,
würdest du mehr erzählen?
Ich würde tatsächlich zumindest noch anführen, worauf der Titel dieser Serie und des Buches zurückgeht, nämlich die Foundation. Denn der Plan dieses Psychohistorikers ist es tatsächlich, das gesamte Weltwissen zu sammeln, eine Enzyklopädie Galactica, wenn man so will, als Foundation zu legen und über hunderte von Jahren zusammenzutragen, damit das kommende dunkle Zeitalter einen Faden hat, aus dem man wieder hervorsteigen kann.
Also ja, das finde ich eine wunderbare Ergänzung. Also weil dem zugrunde liegt, dass dieser Mathematiker vorhersagt, dieses dunkle Zeitalter wird mehrere tausend Jahre dauern, aber wenn man sich richtig vorbereitet, dann kann es vielleicht auf tausend Jahre verkürzt werden. Und dafür wird soll diese Foundation dienen. Und ich glaube, also an der Stelle recht viel mehr sollte man eigentlich nicht sagen.
Es ist auch wahnsinnig schwierig, sehr viel mehr dazu zu sagen. Also für jemanden, der die Serie lediglich angelesen hat, ist es tatsächlich schwer, jetzt zusammenzufassen, was man da in den ersten Episoden, die wir zu sehen bekommen haben. Wir durften die ersten 6 Episoden sehen, was sich da alles abspielt. Denn The Foundation macht als erste Serie in meinen Augen seit Game of Thrones eine Welt auf, die unfassbar komplex ist, die wahnsinnig viele verschiedene Schauplätze hat, wahnsinnig viele verschiedene Völker und Gruppen. Also für mich hat sich hier ganz schnell erst Verwirrung und mit zunehmender Dauer dann ein Ankommen in dieser Welt eingestellt und das Gefühl, wirklich wieder eine Serie zu haben, wie ich sie zuletzt mit Game of Thrones gehabt habe.
Ich denke auch, dass das ein Stück weit der Punkt ist, auf den hier, also was als Referenzpunkt gesetzt ist. Das will man erschaffen im Science-Fiction-Bereich.
Das hat man oft versucht jetzt zu erschaffen, aber es ist bis jetzt noch keiner Serie gelungen, vor allem nicht im fantastischen Bereich. Deswegen finde ich es eigentlich sehr überraschend, dass das auf dieser Ebene jetzt so gut funktioniert.
Also ich denke, ich werde hier, mental höre ich gerade Einspruch von allen The Expanse-Fans, die natürlich immer gerne sagen, dass The Expanse, die Serie, die man, die Science-Fiction-Serie, die wir in unserem Top 5 nicht drin hatten, aber da können wir nochmal an einer anderen Stelle drüber diskutieren, dass das ein bisschen in diese Game of Thrones-Richtung fällt. Aber ich muss sagen, das, was Foundation auf jeden Fall macht, es macht eine Welt auf, die einfach unglaublich, unglaublich groß, komplex ist und die aber wiederum ein bisschen für mich in zwei Richtungen weist. Einmal, was wir vielleicht in der nächsten Zeit oder jetzt hier in der Episode besprechen sollten. Einerseits Isaac Asimov, was er gemacht hat und für was Foundation steht und was in Foundation für mich zum Ausdruck kommt. Und das andere, warum die Umsetzung, so wie sie seriell geschieht oder so wie wir sie jetzt gesehen haben in 6 Episoden, so unheimlich bahnbrechend ist und so große Türen aufstößt, die ich nicht gedacht hätte, dass wir das in der Form dieses Jahr im Serienfernsehen erleben dürfen.
Ich muss noch mal aufs Visuelle zurückkommen an der Stelle, weil es mir tatsächlich, und so geht es mir nicht oft, so ging es mir, glaube ich, einmal, mir tatsächlich beinahe die Tränen der Freude in die Augen getrieben hat, als ich das so vor mir gesehen habe. Es ging mir zuletzt so bei Tarsem Singhs The Fall. Das ist ein Film über das Wesen des Geschichtenerzählens, ich glaube 10, 15 Jahre alt, der irrsinnig gut ausgestattet ist in Sachen Kostüme, der fantastische Schauplätze rund um die Welt gefunden hat und in dem Lee Pace, der jetzt auch hier eine der Hauptrollen spielt in Foundation, die Hauptrolle spielt. Also diese visuelle Pracht, die ich da erlebt habe und die ich so beglückend empfunden habe, die habe ich hier auf dem zugegebenermaßen mittlerweile wieder recht großen Bildschirm sehen dürfen. Und das war für mich echt ein Offenbarungserlebnis.
Also muss ich sagen, kann ich mich nur anschließen und ist für mich auf zwei Ebenen interessant. Ich muss sagen, also für mich hat es dazu geführt, ich habe das letzte Jahr mit dem Gedanken gespielt, mir ein neues Fernsehgerät zu Hause anzuschaffen. Die kommende PS5 hat es nicht geschafft, mich zu überzeugen. Nach den ersten 3 Episoden von Foundation habe ich gedacht, ich will das auf der größtmöglichen und besten Art sehen, wie ich sehen kann, wenn ich schon nicht im Kino sehen kann, weil das ist eigentlich fürs Kino gemacht, weil es, und da folgt jetzt mein zweiter Punkt, weil es von der Ausstattung, von der Kamera, von den Spezialeffekten auf Kinoniveau ist, also auf Filmniveau ist.
Und zwar mindestens auf Filmniveau. Ja. Also wenn man das gesehen hat, wie wir jetzt einige Tage bevor Dune jetzt in den Kinos startet, dann muss man sich schon fast Sorgen machen, ob Dune das Versprechen einlösen kann, das Foundation jetzt gegeben hat in Sachen großer Science-Fiction.
Und also das muss man sagen, das ist das, was für mich Foundation so heraushebt aus anderen Science-Fiction-Serien und das, was wir in dieser Top 5 kurz mal angesprochen hatten, als wir unsere liebsten Science-Fiction-Serien thematisiert hatten. Science-Fiction hat immer das Problem, dass es Welten darstellen muss und Konzepte darstellen muss, die unheimlich teuer sind, auf den Bildschirm oder auf die Kinoleinwand zu bringen. Das heißt, es ist viel verbunden mit, jemand muss diese Raumschiffe animieren, er muss diese Welt erschaffen, du musst die Ausstattung schaffen, die wirklich nicht aussieht, als hätten sie nur die Kostüme aus Babylon 5 nochmal hergenommen und nochmal neu verwendet. Es muss wertig aussehen, es muss gut aussehen, um diesen Eindruck des Billigen zu haben. Es muss was Fremdes haben, aber trotzdem Wiedererkennungseffekt und vor allem, es muss dieses Raum und dieses Science, also dieses wie Zukunft aussehen kann, muss es darstellen können.
Und das ist das Spannende an der Serie. Das macht es eben nicht nur mit Special Effects oder nicht nur mit Greenscreen, wie wir es jetzt
auch,
aber nicht nur. Wie wir es jetzt zuletzt immer wieder auch bei den Disney Plus Stoffen gesehen haben, die Großes wollen, sondern man hat an ganz vielen Stellen das Gefühl, es wird tatsächlich dahin gegangen, wo es spielt, natürlich nicht auf einem fremden Planeten, sondern irgendwo in der Wüste, aber wahnsinnig viele von den Sets, die wir besuchen durften in den ersten 6 Episoden, wirken und sind mit Sicherheit auch, ansonsten hätte das die Special Effects Abteilung fantastisch gemacht, gehen auf tatsächliche archäologische Orte hier auf unserer Erde quasi zurück. Also auch ein bisschen das, was tatsächlich deswegen eingangs genannt Tazim Singh für The Fall gemacht hat. Man hat fantastische Orte gefunden, die eine Welt evozieren, wie sie es nicht mehr gibt oder wie sie es irgendwann vielleicht mal wieder gibt. Aber das sind Bilder, die rein tricktechnisch so nicht möglich wären und die das Ganze unglaublich groß und unglaublich weit wirken lassen.
Und ich glaube, das ist natürlich einer der großen Vorteile, die man sieht im Vergleich zu dem Look, den wir zuletzt erlebt haben bei den teuren Disney-Plus-Serien, genau, was du gerade angesprochen hast. Hier wird viel mit der Virtual Production Stage gearbeitet, das heißt vor großen LED-Leinwänden, Pre-Production, es werden Dinge aufgenommen, die dann drauf projiziert werden und dann wird es nochmal nachbearbeitet, aber es hat irgendwie so einen künstlichen Look. Das vermeidet es hier komplett, weil es so viel stattfindet in echten Sets, an echten Schauplätzen. Unheimlich viel draußen passiert und das Ganze ist unheimlich gut verwoben halt mit den einfach klasse Spezialeffekten. Und ich meine, das, wenn man sich erinnert, war ja einer der großen Punkte, die am Anfang immer bei Game of Thrones bemängelt worden ist, dass sozusagen dieses, was eigentlich das Fantastische ausmacht, dieses Große in den ersten paar Staffeln zu teuer war, zu langwierig war, um das umzusetzen. Man sieht jetzt einfach, dass Apple hier mit ganz anderen Geschützen auffährt und von Anfang an uns überwältigen will und ein bisschen Überwältigungskino, Überwältigungsserie schafft.
Was krass ist, aber weil Apple jetzt noch nicht der Player ist, der beispielsweise Netflix ist oder Disney ist oder Amazon Prime ist, aber da geht ein Apple TV, das noch nicht so lange am Start ist, hin und schafft den ultimativen Serienaufschlag, der in einer gerechten Welt eigentlich wirklich ein Phänomen wird, wie das seinerzeit Game of Thrones war?
Das ist natürlich eine große Frage, die sich mir stellt. Also man sieht auf jeden Fall, dass Apple tiefe Taschen hat und sowas querfinanzieren kann. Das heißt also, mich würde
wirklich... Ja, weil halt Leute hingehen und sich da jetzt die Technologie kaufen, um das bestmöglich anschauen zu können. Kann gut sein, dass jetzt auch natürlich wegen dieser Serie das ein oder andere Apple TV wieder über den Tisch geht. Wer weiß, vielleicht wird jetzt auch noch der Fernseher dann doch bald angekündigt, um diese Serie bestmöglich gucken zu können. Das ist ein Systemseller nicht nur für den Dienst Apple TV, sondern auch, siehe dein Fernseher, für die Technik, wie wir Serien konsumieren.
Ja, ich bin da vielleicht aber schon ein Grenzfall. Also ich muss sagen, bin ich vielleicht dann schon etwas viel Nerd. Würde mich interessieren, ob das sowas nach sich zieht. Ich habe jetzt nachgedacht im Zuge dessen, ob ich halt eine neue Anlage brauche. Also falls meine Frau zuhört, nein, würde ich nie machen. Keine Chance. Aber ja, doch, vielleicht. Aber nichtsdestotrotz, es sieht so gut aus, weil man hier einfach keine Rücksicht nehmen muss auf ein Budget, das sich wieder einspielt, sondern es geht darum, ein Statement zu setzen und das haben wir schon mal besprochen bei anderen Apple TV-Serien, die wir angesprochen haben, die einfach unheimlich gut aussehen, die einfach so einen unheimlich geschliffenen Look haben und hier ist offensichtlich, verkörpert sich das wie in keiner anderen Serie zuvor, weil es so teuer ist und weil es so gut aussieht. Es ist einfach High-End in jeder Hinsicht.
Ja, also im Prinzip ist die Serie für Serien-TV das, was das iPhone seinerzeit für die Mobilfunkindustrie war.
Ja, würde ich sagen. Das, was es für mich schafft, ist, und das ist der zweite Punkt, es schafft halt nicht nur gut auszusehen, weil gut aussehen, glaube ich, kann jeder, sondern es schafft auch gut zu erzählen, was für mich jetzt nicht unbedingt automatisch gegeben war. Also ich habe ja am Anfang gelesen, dass zwei der Mitwirkenden, David Escoya und Josh Friedman, sind ja hinlänglich bekannt. Also David Escoya hat unter anderem die Drehbuchvorlagen geschrieben für sowas wie Blade oder Batman Begins oder sowas auch eben wie Batman vs. Superman, was ich jetzt eher so...
Batman Begins würde ich jetzt nicht so unbedingt in die Negativbeispiele...
Nee, das war also Blade und Batman Begins waren für mich eher Positivbeispiele. Batman vs. Superman und Terminator Dark Fate sind für mich eher Negativbeispiele. Er hat für mich einen meiner liebsten Comicfilme die Vorlage geschrieben. Kannst du dir vorstellen, welcher das ist?
Sprich?
Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D.
Ah, okay.
Und zwar die Version von 1998 mit David Hasselhoff als Nick Fury.
Die hat David S. Goyer geschrieben. Und die ist gut.
Nein! Das ist kompletter Trash. Das ist kompletter Trash. Aber okay. Ist wirklich super.
Also das kann wirklich furchteinflößend sein, wenn man sowas jetzt im Vorfeld, zum Glück habe ich das vorher nicht so genau recherchiert. Also trotz David S. Goyer gelingt es hier zu erzählen. Woran liegt es? Wie machen sie es?
Eine sehr gute Frage. Für mich ist, glaube ich, und das wird der große Test sein, den Foundation durchlaufen muss, ist, wie kommt es beim Publikum an und wie nimmt es das Publikum auf? Ich glaube, was, wenn ich es zurückverfolge, was Game of Thrones damals unheimlich gut gemacht hatte, ist, über dieses Mittelalter-Setting, also Mittelalter-Serien haben zu dem Zeitpunkt gut funktioniert. Wir hatten diese Historienserien wie Rom, The Tudors, die ihr Publikum gefunden hatten international. Und dann kommt eine Serie, die so ähnlich ist, aber auf einmal viel mehr Freiheiten hat im Erzählen, also viel wilder erzählen kann, als es jemals so eine historische Serie machen kann. Und nach werden diese fantastischen Elemente eingeführt. Und das hat, glaube ich, Leute geködert, die mal so nie sich so eine Art von Serie angeschaut hätten. Auf der anderen Seite hatte ich wenige Jahre zuvor Lord of the Rings, Herr der Ringe, was einfach die Grundlage gelegt hat für die Fantasy-Fans, die deshalb froh waren, dass sie sozusagen hier jetzt neues Futter hatten. Mhm. Foundation wirft uns gleich von Anfang an kopfüber in diese Welt rein und es ist eine Welt, die ein bisschen verwirrend sein kann. Also weil hier ein Haufen Begriffe auftauchen, Dinge passieren, Gesetzmäßigkeiten auftauchen, die nicht sofort erklärt werden. Ich mag diese Art von Storytelling unheimlich gern. Ich kenne Leute, die aber damit überhaupt nicht zurechtkommen und dann die ganze Zeit fragen so, aber warum ist das so und so? Und warum ist das so und so? Und das
wurde mir nicht erklärt. Es ist insbesondere dann schwierig, wenn du, wie jetzt in unserem Fall, noch keine Untertitel zur Originalfassung hast und konfrontiert bist mit einer Terminologie, die du so vielleicht noch nicht kennst. Ne?
Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, das, was ich unheimlich mutig finde, ist, auch der Struktur der Buchvorlage so zu folgen. Also hier wird nicht groß umgestellt, hier wird auch nicht
paar
groß
beschleunigt. Ein paar Figuren werden angepasst.
Ja, ja. Auch aber ich sage mal, der Struktur, also die Figuren werden angepasst, werden modernisiert, werden wie du es gesagt hast, werden teilweise verweiblicht. Es wird ein bisschen diverser in der Cast her, was find's unheimlich
sehr gut weiblich im Vergleich zu dem, was ich bis jetzt zur Vorlage gelesen habe.
Das Gegenteil eigentlich.
Ja, genau.
Und ich meine, da kommen wir natürlich genau zu dem Punkt, dass wie stark weht der Geist von Asimov hier durch. Und ich meine, es ist natürlich interessant, weil Asimov ist ja einer der Old White Man des Science Fiction oder der Old White Man des Science Fiction, der eigentlich ja, seit er seine Geschichten geschrieben hat, ihm immer vorgeworfen wurde, dass er eine Art von Science-Fiction kreiert, die sehr stark ausschließt. Also seine Helden sind ja meistens weiße, muskulöse Amerikaner, also um es mal so auszudrücken. Ich glaube, von den Asimov-Geschichten, die ich kenne, fallen mir also auf Anhieb zwei ein, die eine weibliche Hauptfigur oder in der eine starke weibliche Figur vorkommt. Und auch generell.
Also es muss, kann man gleich hier sagen, hier ist es wirklich fast das Gegenteil.
Genau,
es ist wirklich auffallend weiblich, eine auffallend weibliche und auffallend starke weibliche Cast. Das geht sogar bis hin zu einem der Kaisercharaktere, der auch sehr weibliche Züge trägt. Kann man sagen, also das ist wirklich, springt einen förmlich an.
Ja, und das, was das für mich natürlich auf der anderen Seite sehr, sehr gut macht und für mich jetzt eine der ersten Serien ist, neben The Expanse, die auf diesen Hard-Sci-Fi-Effekt setzt, das heißt also Science-Fiction, der erklärbar ist naturwissenschaftlich, ist natürlich begründet in der Ausrichtung von Asimov. Also Asimov war ein Rationalist, Atheist, Naturwissenschaftler. Er war in so den 70er, 80er Jahren eine Art Harald Lesch der USA, der unheimlich viel populärwissenschaftliche Bücher geschrieben hat über Chemie, über Astrologie, Astronomie, Gott, nicht Astrologie, über Astronomie. Ich meine, der einfach generell eine Force of Nature ist, wie es immer so schön heißt. Ich meine, der hat seinem Leben über 500 Bücher geschrieben oder redigiert, 380 Kurzgeschichten. Die Foundation-Trilogie sind Dutzende von Büchern. Mhm. Die Robot-Reihe, die er geschrieben hat, und die
ja beide auch reinfällt in die Foundation.
Ja, die später mal in den 80ern verknüpft worden sind miteinander. Sind auf ähnliche Art. Das heißt also, das, was sich hier Goya und sein Co-Creator Josh Friedman vorgenommen haben, ist halt wirklich so ein Monument umzusetzen als Serie. Und da kann viel schief gehen und das gelingt ihnen halt. Und das gleichzeitig halt so modern zu machen.
Das wollte ich gerade sagen. Es ist eben nicht nur modern in der Art und Weise, wie Figuren gezeichnet werden, sondern auch das hat mich immer wieder angesprungen. Es ist wahnsinnig modern und passt wie die Faust aufs Auge in unseren aktuellen Diskussionen, die wir gesellschaftlich haben, in der Art und Weise, wie hier Wissenschaft und Glaube und Aberglaube aufeinandertreffen. Da sei nur erinnert, ich glaube, da spoilert man nicht zu viel oder verwiesen auf eine Welt, die es dort irgendwie gibt, die unter Wasser liegt und droht, überschwemmt zu werden, also quasi Opfer eines Klimawandels zu werden, wo es eben die eine Religionsgruppe gibt, die das mehr oder weniger wegbeten will, während auf der anderen Seite die Wissenschaftler halt sagen, mit eurem Glauben könnt ihr am Untergang unserer Welt nichts ändern. Das sind so Momente, die mich gerade in Bezug auf unsere Diskussionen aktuell wahnsinnig berührt haben und abgeholt haben und mir gezeigt haben, dass eben der Punkt, an dem wir jetzt stehen, von dem Punkt einer Zivilisation vor ihrem Ende, wie sie bei Asimov geschildert wird, nicht so weit entfernt ist. Und ich glaube auch gewollt so natürlich.
Ist natürlich deshalb für mich interessant, weil es natürlich so stark begründet wird in der, wenn man den Bogen zurückschlägt, man genau sieht, in welcher Zeit das entstanden ist. Ich meine, Asimov schreibt, fängt es an, im sehr zarten Alter von, glaube ich, 18, 19 Jahren zu schreiben. Die Idee für Foundation entsteht auf dem Weg zum Gespräch mit dem Verleger eines Science-Fiction-Magazins, in dem Kurzgeschichten erscheinen. Auf dem Weg dorthin überlegt sich Asimov, er wird gern sowas haben wie Fall und Aufstieg des Römischen Reiches. Ich habe es mir irgendwo auch nochmal notiert, wie damals der Autor hieß, oder auch nicht. Und denkt eben, das würde er gerne auf galaktischer Ebene erzählen. Mhm. Und fantasiert dann ein bisschen mit dem Verleger, Joseph Campbell heißt der, nicht verwandt und verschwägert mit dem
Bruce,
mit Joseph Campbell, der den Monomythos geschrieben hat. Und von dort aus entwickeln sie die Idee, die dann eben über mehrere Geschichten hinweg entsteht und der immer dieser rationalistische Gedanke sehr stark verankert ist und natürlich auch eine Rolle spielt in diesem 40er Jahre. Wir haben den Clash der Ideologien. Es geht also um eine auf das Aufeinandertreffen von Nationalsozialismus versus Kommunismus versus amerikanischer Ideologie, wie man es nennen will. Der Untergang der Empires, des großen britischen Empire, der noch spürbar ist oder noch in den Wehen liegt. Alles das fließt natürlich ein in die Weltsicht, die Asimov in seinen Büchern vertritt. Und ich glaube, das ist natürlich auch dieser starke Gedanke, den du jetzt angesprochen hast, der auch hier durchschlägt. Es geht um, inwieweit können wir als Menschheit, was ist der Weg raus ist aus dem, was uns droht? Ist es, sich hinzusetzen, zu besinnen, die Augen aufzumachen und dem entgegenzublicken, was da ist und zu versuchen, sich darauf vorzubereiten? Oder ist es das Beste, den Kopf in den Sand zu stecken und la 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 zu singen in der Nacht und zu hoffen, dass das alles gar nicht so schlecht wird? Ist natürlich die Frage, die irgendwie in Foundation drin liegt, aber es tauchen für mich auch andere Themen auf, die unheimlich toll angegriffen werden.
Ein faszinierendes Thema, das in den ersten Episoden nur angerissen wird mit einer Figur, die mich tatsächlich sehr an an Westworld erinnert hat. Mhm, und,
ja, dort jetzt musst du aufpassen, dass du den Spoiler-Gebiet kommst.
Und dort an die Hauptfigur. Mit einer Figur wird auch die Robotik aufgegriffen, die in dem Mythos mit verankert ist. Und das wird sehr schlau gemacht und sehr vielversprechend gemacht, auch für zukünftige Handlungsentwicklungen, ohne jetzt, ich kann gar nicht so viel vorwegnehmen, weil ich nur bis Seite 100 gelesen habe. Diese Figur finde ich wahnsinnig spannend, aber es sind wahnsinnig viele Handlungsfäden ausgelegt jetzt erstmal in den ersten Episoden, die zu sehen waren. Die umfassen eben auf der einen Seite das Empire, verkörpert von unter anderem Lee Pace eben, den wir auch als Ronan the Accuser übrigens kennen. Also der ist derlei intergalaktische Großschurkenrollen in Anführungszeichen schon gewohnt. Jared Harris spielt den Psychohistoriker. Jared Harris kennen wir, also wir alle außer Gerhard, weil der es nicht gesehen hat, aus Mad Men. Und das habe ich nicht vergessen und das werde ich dir vorhalten, bis du es mal geguckt hast.
Alles okay.
Und die meisten werden ihn jetzt kennen aus jüngerer Zeit, aus Tschernobyl. Da war er schon mal mit so einem kleinen Weltende konfrontiert, jetzt ein bisschen größer. Toll besetzt an der Stelle. Die anderen Namen sind noch nicht so bekannt.
Glaube ich auch natürlich Absicht,
ja.
Weil man natürlich so ein bisschen, also teure Namen.
Game of Thrones-Effekt.
Ja, und ich glaube, man investiert so viel Geld an andere Stelle in diese Serie, dass man jetzt nicht nochmal ein paar Millionen darin investieren will, um jemanden zu kriegen.
Rightfully so.
Also naja, und natürlich auch nochmal im Hinterkopf zu tragen, dass hier natürlich ein Commitment dahinter ist. Ich meine, jemand wie Nicole Kidman spielt es natürlich mit in Nine Perfect Strangers, aber es sind auch nur 10 Episoden, die da
gedreht werden. Ja, und wird wahrscheinlich auch nicht fortgesetzt.
Naja, und jetzt sowas wie Foundation, ich meine, es sind geplant
8 Staffeln, glaube ich, ne?
100 Episoden.
Ah.
Also ist der Plan. Und ich muss sagen, mit so einer Ansage schon mal rauszugehen, 100 Stunden in dieser Welt zu verbringen, ich bin sowas von gespannt. Und also, wie gesagt,
mir macht es auch ein bisschen Angst, weil ich weiß, okay, 100 Episoden, hey, wenn das fertig ist, dann gehe ich schon auf die 60 zu. Das sind so die Dinge, die mich jetzt so langsam beschäftigen. Wenn sie noch 2 Staffeln dranhängen, dann bin ich schon Rentner bald so.
Die Sorgen des Old White Man Serienfans.
Ja.
Und hast du wenigstens Zeit, um das alles anzuschauen.
Ja,
das
ist ja auch stimmt auch wieder.
Das ist ein anderes Thema, das für mich hier auftaucht, und jetzt versuche ich eine clevere rhetorische Brücke zu schlagen zwischen dem Altern, das immer so auf das Ziel des Lebensendes hin ist, und dem einem teleologischen Prinzip. Also das heißt sozusagen, ich habe einen Ausgangspunkt und ich habe einen Endpunkt und dazwischen bewegt sich etwas, und dem Thema des Zyklischen. Also das sind ja zwei Prinzipien, die hier generell jetzt in Foundation immer wieder auftauchen und es vielleicht interessant ist, sich die von Anfang an unter diesem Gesichtspunkt anzuschauen. Also das Zyklische, das Wiederkehrende, alles passiert in Wellen, in Auf- und Abbewegungen. Und
Battlestar Galactica, so war es zuvor, so wird es wieder werden.
Ja, und das natürlich dagegen zu halten, diese Idee eines ewig nach oben strebenden, auf ein Ziel einer vermeintlichen Erlösung hinfiebernden Entwicklungsstrangs.
Sprich Religion. Das ist ja das, was ein bisschen, aufgemacht wird, tatsächlich auch ganz explizit, weil diesen wiederkehrenden Zyklus, den finden wir in den Kaiserfiguren, die, so viel sei, haben wir, glaube ich, eh schon kurz angedeutet, so viel sei verraten, mehr oder weniger immer wieder aus sich selber klonen seit Hunderten von Jahren und damit quasi Beständigkeit vermitteln sollen. Demgegenüber steht die Religion, die den wohl nicht enden wollenden Aufstieg der Seele immer weiter höher in der Entwicklung dem gegenüberstellt.
Finde ich deshalb so interessant, weil er hier ja eigentlich sozusagen das Weltliche und das Spirituelle vertauscht. Weil also
genau.
Das, was wir sehen, eher im Spirituellen, also jetzt abgesehen mal von dem den klassischen Weltreligionen, Judentum, Christentum, Islam, herrscht ja eher das zyklische Prinzip,
genau.
Im Hinduismus, Buddhismus,
ja.
In vielen der heidnischen und schamanistischen Religionen. Von daher finde ich das natürlich einen interessanten Aspekt. Ich will da auch gar nicht so viel drauf eingehen, weil es für mich eher interessant wird, das als so ein Thema zu sehen, wie sich das entwickelt über die nächste über die nächsten Staffeln hinweg. Und ich bin auch gespannt, was für große Themen sie hier noch anreißen werden, die sicherlich auch einen Aktualitätsbezug haben. Jetzt, wie gesagt, so, vielleicht können wir mal eine Nachbesprechung machen am Ende der Staffel, auf der wir das nochmal alles, alles ausbuchstabieren. Aber da gibt es auf jeden Fall sehr viele Elemente, die auch einen Bezug haben zur jetzigen Politik, die man da drin finden kann.
Was man halt auf jeden Fall sagen muss, was meine große Hoffnung ist, ich habe es schon zum Ausdruck gebracht, ist tatsächlich, dass dieser Serie Gerechtigkeit erfährt und sie sich in die Höhen eines Game of Thrones auch in Sachen Publikumserfolg aufschwingt. Aber man muss tatsächlich einfach dazu sagen, es ist schon ein sehr komplexer Stoff. Es kommen keine Drachen vor. und auch keine Khaleesi. Was die Serie allerdings sehr gut macht und was es unter Umständen dann schnell zu so einem, so war es bei mir zumindest, zu so einem Suchtding wieder macht, ist eben die Struktur. Das heißt, ich habe es schon kurz angedeutet, wir sind mit wahnsinnig vielen Erzählsträngen konfrontiert und es kann durchaus mal passieren, dass man am Ende einer Episode mit einem Cliffhanger konfrontiert wird, der in der nächsten Episode überhaupt nicht mal aufgegriffen wird. Sondern vielleicht erst in der übernächsten. Wie geschehen, liebe Apple TVler, in Episode 5? Ich muss jetzt einige Wochen warten wahrscheinlich, bis ich die Auflösung dann irgendwann dieses Cliffhangers erfahre, weil in Episode 6 wurde er nicht aufgelöst. So. Also das sind aber diese Dinge, die ja toll waren. Und
das
diese
fand ich Serien, super, das war gerade ein Metaspoiler, den du gemacht hast.
Es war ein Metaspoiler, also ich habe gespoilert, dass es einen Cliffhanger gibt, aber nicht welchen. So.
Und dass er nicht aufgelöst wird.
Und er wird nicht aufgelöst, aber er wird ja hoffentlich irgendwann aufgelöst. Aber das ist das, was ich ja am Seriengucken eigentlich so liebe. Und was eine Serie im Idealfall dann immer so toll macht, wenn sie dann tatsächlich linear oder wöchentlich ausgestrahlt wird, dass man wirklich eine Woche lang fiebert und diskutiert und drüber redet. Und das war bei Game of Thrones so und das könnte meine Prognose bei Foundation ganz ähnlich passieren.
Ich bin sehr gespannt. Also ich glaube einfach, dass es Science Fiction sehr viel schwerer hat beim Publikum als Fantasy. Und einer der Punkte, die du angesprochen hast, ist vielleicht dieses so, es ist die Drachen, ein Khal Drogo und eine Khaleesi oder sowas, sind halt für mich jetzt andere Kaliber als die Figuren, die wir bis jetzt gesehen haben in Foundation. Und das ist auch eine andere Welt, die aufmacht. Also für mich jetzt...
Wobei es eine sehr eigentlich historisch geprägte Welt ist. Ne? Kaiserreich.
Ja, aber trotzdem ist es für mich sehr viel dichter zu verarbeiten und sehr viel schwerer, den Storytelling-Kern zu finden, als in viel, weil so viele andere Schichten drauf sind. Also ein Beispiel, das ich immer, das für mich interessant ist, ein kurzer Diskurs, in meiner Freizeit, und das, wer mich kennt, der weiß das, machen wir relativ viel Rollenspiel, also altes Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das heißt, eine Person sitzt da, ist der Game Master.
Freizeit neben Serien gucken und Foundation lesen.
Ein Game Master sitzt da und in einer Art kollaborativen, verbalen Storytelling bildet man zusammen diese Welt aus und erlebt gemeinsam Abenteuer. Also Dungeons and Dragons ist ein gutes Beispiel dafür.
Schwarze Auge früher vor
genau,
allem in Deutschland.
Genau, ich habe eine Rollenspielgruppe, die Dungeons and Dragons spielt, also ganz klassisches Fantasy.
Du hast mehrere Rollenspielgruppen.
Und ich habe eine Rollenspielgruppe, die seit einem Jahr auf Eis liegt, die Science-Fiction-Rollenspiel macht. Das Problem ist, dass es sehr viel, oder der Unterschied, den ich jetzt wahrnehme, als ich bin in beiden Game Master, das, was ich wahrnehme in der Fantasy-Welt, es ist sehr viel einfacher, das einfach mal zu hustlen, also einfach mal zu erzählen und dann in deinem Kopf hast du so Versatzelemente aus Mythen, aus Geschichten, aus Sagen, die du irgendwo mit reinfließen lässt und dann kannst du auch mal spontan reagieren. Es ist sehr viel einfacher, hier eine Geschichte zu erzählen und diese Welt zu schaffen, diese Welt on the go aufzubauen, als in dem Science Fiction, wo ich immer nicht nur sozusagen dieses Grundgerüst habe, ich habe ja 20 verschiedene Rassen oder sowas, sondern nee, ich habe 5 Milliarden Welten und ich habe unterschiedliche Technologielevel und ich habe Technologien, die so verrückt sind, Mindbending, dass ich sie den anderen Leuten, also den Mitspielern teilweise Problem habe, sie zu erklären oder selber zu verstehen oder Regeln dafür zu haben. Und alles hat unterschiedliche Regeln und wird auf unterschiedliche Arten gehandelt. Und es scheint immer sehr viel komplexer zu sein, das zu fassen und diese Konzepte dahinter zu fassen. Und deshalb weiß ich nicht, ob das auch eine Rolle spielen wird beim Publikum. Also, dass das Publikum sowas wie Foundation, das nicht so zugänglich ist und nicht so das, dieses mythische Erzählen anspricht, wie jetzt ein wie ein Game of Thrones.
Wobei ich es als krass mythisch empfinde, ne? Also ich find dieses Universum, das uns da erzählt wird, empfinde ich als krass mythisch und mit Mythen aufgeladen und eben wir haben diese ganzen religiösen Aspekte schon angesprochen. Es sieht zuweilen sogar, ich habe mir bei ein paar, also liebe Apple-TV-Strategen, wenn ihr Probleme habt, triggert bitte die Stargate-Zielgruppe und zeigt ein paar von den Pyramiden, die da zu sehen sind. Also es gibt schon so ein paar Bilder, damit kannst du, glaube ich, die Leute sofort ködern, wenn du die in die richtigen Zielgruppen streust. Vielleicht kann man Cambridge Analytica auch für sowas gewinnen.
Serien aufgelöst inzwischen.
Nachfolgegruppen, keine Ahnung.
Black Ops.
Serienpublikum targeten mit Pyramidenbildern aus Foundation in die Stargate-Gruppen reingehen. Also ich glaube schon, dass da viel ist, was ein breites Publikum begeistern kann, wenn das breite Publikum denn weiß, dass es das gibt. Und wie wir schon jetzt öfter festgestellt haben, zumindest ich in meinem Bekanntenkreis, ist Apple TV für viele immer noch so eine Blackbox.
Also ich hoffe, dass das passieren wird, aber ich kann mich einfach noch erinnern als an eine Zeit, also Christoph und ich haben beide ja viel geschrieben für sogenannte Point-of-Sale-Magazine, wo man ich habe geschrieben viel für das King-Magazin und das Piranha-Magazin, die so kostenlos auslagen in den jeweiligen Stellen. Und da haben wir immer viel zusammengearbeitet mit den Marketingabteilungen bestimmter Filme und ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo das klassische, also
Science-Fiction-Filme
war. Ja, und man durfte nie schreiben, dass es Science-Fiction ist. Das hieß dann immer, wenn man geschrieben hat, so, das ist ein Science-Fiction-Thriller, kam so zurück als Anmerkung, ja, bitte ein anderes Wort benutzen. Da muss man immer schreiben, so die Zukunftsutopie, ich weiß gar nicht, mir fällt
ja,
das gar nicht
ich mal glaub, alles ein, dieses Synonyme. Ich glaube, wie so vieles, und vielleicht mache ich hier ein neues Fass auf, wie so vieles hängt es vielleicht auch eher mit einer Fehlwahrnehmung der Marketingleute zusammen, die oft meiner Erfahrung nach nicht so tief in der Materie drinstecken, als mit dem, was tatsächlich da draußen oft los ist. Also da wurde vermutet, dass Science Fiction als Begriff nicht gut ankommt, weil die Schwester von der Schwiegermutter gesagt hat, sie mag das nicht. Also jetzt mal so zugespitzt salopp gesagt. Aber gut, mal schauen. Ich glaube, das hat sich gewandelt. Ich hoffe, wenn sich es nicht gewandelt hat, dass es sich wandeln wird im Zuge von Foundation. Aber
ich bin gespannt. Also mir kommt jetzt gerade, ob da sozusagen der Unterschied sein kann, dass sowas wie Game of Thrones dieses Magische anspricht und das Magische / Esoterische vielleicht leichter zugänglich ist als das Technische, was halt immer so einen nerdigen Ingenieursding hat.
Ja, aber das Magisch-Esoterische hast du ja in Foundation
alles,
auch.
Ist jetzt alles Speculation? Ja. Ich weiß es, ich bin gespannt. Also mich würde es freuen, wenn es gut funktioniert. Mich würde es freuen, wenn das ein bisschen System Seller wird für Apple TV Plus, weil also wir werden weder gezahlt noch gesponsert, immer noch nicht, von Apple TV Plus.
God damn it.
Ihr könnt euch aber gerne nochmal melden, auch wenn ihr wie gesagt so gerne Ideen für die zweite Vermarktungs wenn ihr Ideen hättet, gerne für die Vermarktung der zweiten Staffel.
Wir haben stimmt.
Stimmt. Verrückte Idee.
Ja, zum Beispiel, wir haben ganz viele Begriffe außer Science Fiction, wenn ihr feststellt, dass das als Science Fiction nicht ankommt.
Wir haben sehr viele, ein Synonym-Wörterbuch für, wie man Science Fiction gut umschreibt und verkauft an Leute, die kein Science Fiction mögen. Nämlich, ich würde es sehr freuen, wenn es funktioniert. Ich will es auf großer Leinwand sehen. Also,
ja,
das ist Serien das, was
Camp gibt es, glaube ich, in München
in den Wahnsinn
demnächst.
Treibt.
Mit wem beim Seriencamp muss ich reden, dass das auf der großen Leinwand in der Astor Lounge zu sehen ist?
Ja, es ist nicht so, als würden
mit
wir uns
Füße
jetzt nicht
hoch und so.
Als würden wir uns nicht anstrengen. Man kann ja schon mal sagen, inzwischen ist es ja schon ein paar Wochen bekannt, dass wir im November wieder den Seriencamp Watchroom haben, in dem man ein Angebot von Serien aus aller Welt digital zu Hause auf der Couch entdecken kann. Jeweils so 2 bis 3 Episoden von manchen Serien, auch die gesamte Staffel. Einfach sich zu Hause einloggen, kostenlos Serien samplen und mal schauen, über was andere Leute so reden. Wir haben aber natürlich auch wieder hier in München im Kino einige Vorführungen. Foundation
unter anderem
stand
hoffentlich
jetzt eher nicht. Aber vielleicht, das Problem ist, ich glaube, da muss ich eher die Ansprache auf Englisch wagen. Aber wie gesagt, so, ich glaube, die Entscheidungsträger würden das eh gern machen. Mai, hoffen wir mal, dass wir das irgendwann machen können. Was mich sehr freuen würde, ist einfach, ich hätte gern ein Event Ende des Jahres, 10 Stunden Foundation
ja.
in Dolby Atmos hier in der Astor Lounge in München. Ich glaube, wir haben alles gesagt, so was uns, zumindest ich, was ich auf meiner Liste hatte, auf meiner
ja, bei mir nicht stand also zuerst
kurzen Liste.
Ich sag dir, was ich zuerst vorhatte. Zuerst wollte ich eigentlich nur schweigen, eine ganze Episode, und zwar in Ehrfurcht.
Ah, das wäre mal eine konzeptionelle Review gewesen.
Als konzeptionelle Review einfach eine Stunde in Ehrfurcht schweigen und dann sagen so, okay, es hat mir wirklich, also Foundation hat mir wirklich den Atem geraubt. Das kann man auch tatsächlich so sagen, jetzt nochmal so abschließend. Das, auch wenn das jetzt echt so total hyperbolisch und hype-mäßig klingt, hey, das ist ein fucking Brett.
Also ich will mich dem anschließen, muss an manchen Stellen sagen, ja, es gibt einige Schwachpunkte und es gibt ein paar Punkte, aber nichtsdestotrotz, es ist
minor.
Das, was du angesprochen hast, hat auch bei mir zugetroffen. Es war eine der Dinge, wo ich das erste Mal seit langem bei mir zu Hause vorm Fernseher saß, und ich schaue wirklich viel Serien für das Serienkern-Festival. Ah, okay. Habe ich kaum erwähnt bis jetzt. Und wirklich mir an manchen Stellen die Kinnlade runterhing, wie brillant das aussieht und was das gerade macht. Also was für eine Tür das aufstößt fürs serielle Erzählen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, was du vorher angesprochen hast. Es ist die Zukunft des Fernsehens. Auf jeden Fall in der Art, was die Materialschlacht betrifft.
Ja.
Also bin gespannt, wie jemand wie Netflix, was die dagegen bringen. Ob die einfach weiterfeuern mit hier sind 10 Serien, die das gleiche kosten, die aber alle nach einer Staffel wieder abgesetzt werden. Oder hier so einfach so ein Ding, was mal ein bisschen wie der Monolith so am Anfang von 2001.
10 Serien, die zusammen das gleiche kosten, ne?
Ja, ja, meine ich ja.
Ja.
Aber ich meine, hier ist eine Serie, die so wie dieser Monolith am Anfang von 2001 dastehen und wir als Affen währenddessen drumherum tanzen dürfen zu den Klängen von
Strauß.
Genau.
Das war nicht vorbereitet.
Noch ein kleines Serienquiz mit eingebaut. Ich habe mal auf die Uhr geschaut und gedacht, wir sind eigentlich relativ schnell durch. Jetzt haben wir ja doch noch ein paar Abzweigungen genommen, die ich unheimlich interessant fand. Ich hoffe, es hat euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch so viel Freude bereitet. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen
den Mund wässrig
gemacht auf Foundation. Schaut es euch an, Apple TV Plus. Ich weiß gar nicht, ob es noch irgendein so Sonderangebot, Log-Angebot gibt.
Es gibt noch diese, man muss sich halt ein Apple-Gerät kaufen, dann kriegst du es, glaube ich, 3 Monate.
Kaufe
noch.
Ein billiges Apple-Gerät.
Und ansonsten, glaube ich, eine Woche Probe, aber da ist es auch durch. Aber die zeigen, haben nicht alle Episoden auf einmal draußen. Also grundsätzlich kann man sagen, das ist ja nicht die einzige tolle Apple-Serie. Da werden wir sicher auch noch irgendwann mal eine Top 5 machen. Die haben wir sicher sehr bald zusammen bei denen.
Binge and Purge wird da schwierig, weil da schaut man viel gerade.
Ja,
was ich empfehlen kann, ist, Coda läuft dort ja gerade. Ein Film,
das
der
Remake des französischen Verstehen Sie die Bélier, glaube ich.
Genau. Ja. Der auf Sundance letztes Jahr so abgeräumt
hat. Aber auf meiner Liste.
Aber also von daher, es gibt nicht nur gute Serien dort, sondern auch gute Filme, gute Dokus. Und wie gesagt, wir werden nicht gezahlt dafür. Es ist keine bezahlte Werbung.
Immer noch nicht. Verdammt.
Hoffentlich bald. Ich habe schon geschaut, ob ich nehme eher nur Bitcoins und Dogecoins in Zahlung. Aber ich habe gerade nicht gesehen, dass ich irgendwas Neues eingegangen ist, während wir hier sprechen. Achso, wir sind nicht live. Dammit, ja, das habe ich wieder vergessen. Wir machen demnächst mal eine Live-Folge, versprochen. Vielleicht vom Seriencamp-Festival.
Ach, machen wir das?
Überlege ich gerade. Kommt mir gerade so den Sinn.
Dann können wir nicht mehr die ganzen Sachen, die du vergessen hast, aufzuschreiben, nachträglich reinschneiden.
Ah, stimmt. Wie mache ich das? Tja, da müssen wir uns noch was überlegen. Auf jeden Fall, herzlichen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Das war eine Verabschiedung, die sich nochmal hingezogen hat. Danke und auf bald. Live long and prosper, würde ich sagen.
Live Long and Prosper hätte besser gepasst, um das Fass jetzt nochmal aufzumachen zu unserer 5 beste Science-Fiction-Serien, die, falls ihr die noch nicht gehört haben solltet, schon online sein dürften, da in Vorbereitung auf The Foundation. Ich weiß nicht, was sagt man bei The Foundation selber? Da gibt es
gibt's noch nichts. Gibt's oder noch, ich habe es nicht in Erinnerung.
Noch, da gibt es noch keinen so einen Gruß. Aber übrigens auch einen ziemlich tollen Score, der allerdings auch gleich wieder an Westworld denken lässt.
Das, was ich nochmal anmerken will, gerne eure Meinung zu Foundation, falls ihr die Möglichkeit habt, das anzuschauen, bei uns hier in die Comments. Sucht uns auf Instagram unter Seriencamp Festival. Da gibt es einen Post, wo ihr ein bisschen eure Meinung, Kritikpunkte, Vorschläge drunter anbringen könnt.
Und die Fortsetzung dieser Verabschiedung in der übernächsten Folge. Ciao.
Ciao.